Vertraulich, der Videopodcast aus der Bildpolitik-Redaktion mit dem Blick hinter die Kulissen. Immer live, das Thema des Tages in 20 Minuten. Heute 13 Soldaten auf dem Weg ins Eis. Was soll die Bundeswehr in Grönland? Es ist Donnerstag, der 15. Januar. Ich bin Thomas Kausch und bei mir ist Nico Lange im Studio von der Münchner Sicherheitskonferenz. Mal im Studio, nicht zugeschaltet, so wie sonst, von irgendeinem Flughafen in der Welt, weil er ständig unterwegs ist. Planen Sie eigentlich auch nach Grönland zu reisen, dem neuen Hotspot in der Kälte?
Da sind ja jetzt genug Leute da, die das erkunden. Ich glaube, die Berichte dann zu lesen reicht. Nach allem, was ich gehört habe, ist da so viel nicht los. Und ich glaube, so einige Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die da jetzt hin mussten,
ja, Peter Tiede, unser Chefautor,
die fragen sich so ein bisschen schon, was sie da eigentlich machen sollen die ganze Zeit.
Also, bei dem Treffen von Dänen und Grönländern mit US-Vizepräsident Vance und Außenminister Rubio gestern gab es keine Fortschritte. Die Trump-Regierung rückt nicht davon ab, Grönland besitzen zu wollen. Die Besucher sprachen anschließend von fundamentalen Meinungsverschiedenheit. Die grönländische Außenministerin kämpfte sogar mit den Tränen anschließend. Wie soll es jetzt weitergehen?
Ja, das ist ja einerseits so, dass das dramatisch ist und andererseits ist ja gar nichts passiert. Also Trump äußert Wünsche und er sagt, was er gerne hätte, aber es ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie ein amerikanischer Flugzeugträger mit Begleitschiffen da vor Grönland wäre und die amerikanische Invasion stünde unmittelbar bevor, auch wenn man manchmal bei so Berichten, bei so manchen Aussagen diesen Eindruck hat. Ich glaube, zwei Dinge könnte ich mir vorstellen, dass es so weitergeht. Das eine ist, die Vereinigten Staaten von Amerika werden den Grönländerinnen und Grönländern ein Angebot machen.
Finanzielles.
Ein Angebot. Wir wissen noch nicht, was das für ein Angebot ist, aber es muss kein schlechtes Angebot sein, kein unattraktives Angebot, irgendeine Form von Assoziierung. Die Amerikaner haben vielleicht falsche Vorstellungen davon, wie so ein Prozess Unabhängigkeit Grönlands von Dänemark und dann irgendeine Art Assoziierung zu den USA, wie das ablaufen könnte und wie schnell oder langsam das geht. Mhm. Aber ich glaube, so ein Angebot wird kommen, das hört man aus Washington. Und da müssen ja zunächst mal die Menschen auf Grönland damit umgehen und Dänemark. Und das Zweite, das ist eher eine Hoffnung, aber was dringend notwendig ist, ist, dass die wichtigen Staats- und Regierungschefs, also zunächst mal Dänemark, aber dann auch der deutsche Bundeskanzler hinter den Kulissen klarmachen, Grönland ist nicht Venezuela. Das geht nicht schnell, das ist auch kein großer Erfolg für Trump, das würde für ihn eher misslich werden, das hätte für ihn persönlich eher Schaden als Nutzen. Mhm. Damit er davon ablässt. Das kann man, glaube ich, nicht öffentlich machen. Das kann man auch nicht durch symbolische Erkundungsreisen kommunizieren. Ja. Aber diese Botschaft muss Trump bekommen. Das geht nicht so leicht, das dauert lange, das wird kompliziert und das nützt dir nichts.
Also eine kleine Botschaft wurde geschickt, Erkundungsmission, Stichwort. So einige Länder haben Soldaten nach Grönland geschickt. Auch von der Bundeswehr sollen morgen 13 Soldaten einfliegen. Erst sollten sie schon heute eigentlich mit einer deutschen Militärmaschine dorthin. Dann hat man gesagt, doch lieber morgen und lieber mit einer Zivilmaschine. Hier sehen wir die Bilder, als sie heute Morgen von Wunsdorf ausgestartet sind, aber eben nicht direkt nach Nuuk in die Hauptstadt Grönlands, sondern erstmal nach Dänemark und dann geht's morgen mit einer Zivilmaschine weiter. Das heißt, man will ein Zeichen setzen, aber eins, das die Amerikaner vielleicht gar nicht so doll sehen sollen. Was soll das? Was bringt das?
Das ist ein Missverständnis, zu sagen, das ist ein Zeichen an die Amerikaner. Das ist nicht das, was die Bundeswehr kommuniziert. Das ist aus meiner Sicht auch nicht die Absicht. Vielleicht hat der ein oder andere das ein bisschen so gedreht. Manchmal hat man ja auch den Eindruck, wenn man so ein bisschen gegen Trump geht oder vielleicht so eine kleine Prise Anti-Amerikanismus beimischt, dann kann man damit noch ein paar Punkte machen oder das zumindest versuchen. Diese Mission ist ja Teil des Angebots an die USA. So kann man das ja nur verstehen, dass einige NATO-Staaten aus Europa da jetzt hinfahren, erkunden. So ist das ja immer, wenn man militärische Operationen oder Stationierungen vorbereitet, um dann zu sagen, gemeinsam mit den USA wollen wir im Rahmen der NATO die Sicherheit auf Grönland verbessern, wollen Dänemark dabei helfen. Aber es kann gar nicht gegen die USA gerichtet sein. Und wer den Eindruck erwecken wollte, hat das fälschlicherweise gemacht.
Mhm. Wir können mal auf die Karte schauen. Da sehen wir nochmal, wo genau Grönland eigentlich liegt. So zwischen Russland und dem nordamerikanischen Kontinent. Da ist noch Kanada dazwischen, zwischen den USA. Aber es ist schon merkwürdig, dass sozusagen die sicherheitspolitische oder geopolitische Relevanz dieser Insel offenbar jetzt gerade erst auffällt, nachdem Trump sie gerade noch mal groß herausgestellt hat.
Ja, das stimmt einerseits, aber andererseits stimmt das auch nicht. Es gibt schon länger in der Expertenszene Menschen, die sich sehr intensiv mit den geostrategischen Fragen in der Arktis beschäftigen. Mhm. Dass Russland eine Arktis-Strategie hat, ist auch schon lange bekannt. Wir in Deutschland sind bei Geopolitik immer so ein bisschen hinten dran. Wir wachen da gerade erst auf, aber das heißt ja nicht, weil wir gerade aufwachen, dass sich keiner diese Fragen gestellt hätte. Die große Veränderung tritt ein oder unter anderem durch den Klimawandel. Also noch vor 20, 30 Jahren galt eigentlich immer High North, Low Tension. Ja, also hoher Norden, aber
wenige Spannung.
Wenige Spannung. Das war von Norwegen sehr stark betrieben und man wollte da friedlich miteinander umgehen. Man sieht ja diese Kartenperspektive ehrlicherweise selten. Wenn man so von oben drauf guckt, stellt man aber fest, da sind ganz schön viele Länder, die da irgendwie Anrainer sind. Mhm. Aber in der Schule und anderswo enden die Karten da oben immer. Man guckt da eigentlich selten von oben drauf.
Ja.
Durch den Klimawandel ist das so, dass da bestimmte Routen befahrbar werden mit Schiffen. Mhm. Dass auch die Frage, ob man Rohstoffe, die da sind, nutzen kann, anders gestellt wird. Weil das nicht mehr, also wenn vor 20, 30 Jahren alles da tief unter dem Eis war, das unrealistisch.
Mhm.
Und Russland hat da Ansprüche angemeldet und China, wenn man sich anguckt, was die Chinesen so für Schiffe bauen und was für dicke Wände die haben, dann sind das offensichtlich Schiffe, mit denen sie diese Nordroute befahren wollen.
Mhm. Wo weil ungefähr da jetzt, auf der Karte, ich meine, Sie können da jetzt aufstehen und drauf zeigen, aber wo ungefähr verlaufen diese Routen dann?
Naja, die laufen, also das, die Aussage von Trump, dass diese Schiffe dann an Grönland vorbeifahren, die ist schon nicht falsch, ne? Mhm. Also das ist so. Diese geostrategischen Fragen, die Trump angesprochen hat, die gibt es tatsächlich. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die chinesischen Schiffe da vor Grönland stehen und morgen sozusagen die chinesische Okkupation Grönlands vorbereiten. Das ist eher eine langfristige strategische Frage, wie dort oben im Norden die Sicherheit organisiert wird.
Mhm. Schalten wir mal dorthin, nach Grönland. Wir haben es auf der Karte gesehen und jetzt sind wir live dort vor Ort. Bild-Chefautor Peter Thiede bildet schon seit vergangener Woche die deutsche Vorhut sozusagen für die Truppe, die da jetzt anmarschiert. Peter, was erhofft man oder erwartet man von den deutschen Bundeswehrsoldaten? Spricht da irgendjemand drüber?
Ja, das spricht ganz Grönland drüber. Die sprechen darüber, dass mehrere Leute kommen und die Grönländer freuen sich. Weil man kann das alles technisch sehen, man kann das alles sehr, sehr nüchtern betrachten, aber für die Grönländer ist es wirklich eine nervliche Belastungsprobe, die viele kaum noch aushalten. Also viele erzählen uns, dass sie kaum noch schlafen. Die Kinder kriegen inzwischen auch die ganze Spannung mit, weil es halt diese permanenten Drohungen aus den USA gibt und weil man einfach nicht weiß, wo man steht. Und da freut man sich, wenn zumindest dann das Symbol kommt, dass in Europa irgendjemand aufgewacht ist und mal Soldaten schickt. Es wird hier gesehen als doppeltes Zeichen. Es wird gesehen als Zeichen dafür, dass man in Europa endlich mal verstanden hat, dass Grönland hier oben ein bisschen besser geschützt werden muss, dass es ein wichtiger Raum für den gesamten Westen und für die NATO ist und auch für die USA. Und dass man sich da als Dänemark nicht einfach mal mit 18 Soldaten, die mit einer Schlittenpatrouille, mit Hunden, also jeweils 2 Soldaten, 13 Hunde, das ist hier die dänische, der dänische Schutz für dass der dänische Schutz für Grönland und für diese wichtigen Wasserstraßen plus irgendwie 2 Schiffe, die man hier mal ein bisschen dümpeln hat. Eins liegt immer vor dem Hafen Nuuk. Aber mehr hat man nicht gemacht. Also das wird hier schon als gutes Zeichen gesehen. Aber es ist Entschuldigung.
Erkennt
aber es ist halt wieder. Keine. Nee, es ist hier ist ein stinkender Diesel vorbeigefahren. Es ist eben keine NATO-Mission. Das nimmt man hier schon sehr wohl wahr, weil es läuft eben nicht über die NATO-Kanäle. Es wird getarnt als Dänemark hat bilateral Staaten eingeladen zu einer Übung und zu einer Erkundungsmission, also ein bisschen verschwiemelt, weil Grönland gehört nämlich zu einem anderen NATO-Kommando als zum Beispiel Deutschland. Deutschland wird von Brunswick aus mitgesteuert. Das liegt in den Niederlanden. Grönland aber unterliegt dem NATO-Kommando in Norfolk in Virginia. Und darüber möchte man nur nicht gehen. Man macht es also explizit ohne die Amerikaner, auch als Zeichen an die Amerikaner, auch wenn der deutsche Verteidigungsminister das butterweich daher formuliert. Na klar ist das ein Zeichen an die Amerikaner, aber auch an China und an Russland und an andere. Wir haben hier verstanden. Also Donald, lass die Füße mal schön bei dir zu Hause. Mhm. Wir stehen jetzt hier, wir können über alles reden. Und zur Wahrheit gehört ja auch, die Amerikaner haben weitestgehende Bewegungsfreiheit auf Grönland. Die müssen es eigentlich nicht besitzen. Sie könnten heute ihre Thule Airbase, wie die früher hieß, P2C, die Space Base, könnten sie heute schon einfach wieder aufstocken, nämlich auf die 10.000 Leute, die da mal waren. Sie könnten 16 geschlossene Standorte jederzeit wieder eröffnen und sie könnten jederzeit Minen eröffnen, um an die Rohstoffe zu kommen. Die Wahrheit ist nur, die Dinger liegen unter dickem Eis, unter Felsen und der Abbau lohnt sich derzeit noch nicht und zwar auf lange Sicht, 10, 20 Jahre, bis die in Afrika ausgebeutet sind.
Peter, lass uns noch mal ganz kurz praktisch sprechen. Diese 13 Soldaten, die da jetzt erstmal da sind, dabei soll es ja möglicherweise nicht bleiben, wenn man in einer größeren Sicherheitsstrategie dann mal denken würde. Mal praktisch gesagt, du stehst da in der Kälte und dir frieren die Füße gerade weg. Ist die deutsche Bundeswehr überhaupt dafür ausgerüstet? Ich meine, wir haben ein paar Gebirgsjäger da in Mittenwald, das sind Deutschlands Elitekämpfer. Aber bei Temperaturen von teilweise bis zu minus 50 Grad und Schiffe und so weiter und so fort, so richtig ausgerüstet sind wir doch nicht, oder?
Also mit Schiffen sind wir das tatsächlich nicht. Unsere Fregatten, also die wir haben, die älteren bis auf die eine neue, haben schlicht und ergreifend gar keine Eisklasse. Also die sind überhaupt nicht ausgelegt, um irgendwo mal durch Eis zu fahren. Die neue hat immerhin eine Eisklassifizierung. Aber dafür haben wir zum Beispiel die Poseidon. Das ist der neue Seefernaufklärer. Einen haben wir schon, der kam vor, ist ja im November ist er ausgeliefert worden an die Bundeswehr. Und es geht hier eher darum, ob man die Poseidon stationiert. Also diesen Seefernaufklärer, das wäre etwas, da muss man Platz für finden. Und jetzt geht ja erstmal bei diesen 13 Soldaten, klingt ein bisschen lächerlich, klingt nach der Aktion nach der Operation Holzauge im Zweiten Weltkrieg. Aber das sind ja Erkundungssoldaten, das sind Logistiker, das sind andere Spezialisten, die treffen sich hier mit anderen aus anderen NATO-Staaten und dann redet man und dann guckt man. Das größte Problem, sagen uns die Grönländer, wäre übrigens, wenn die Soldaten kämen, also wenn man hier wirklich in Größenordnung Soldaten stationiert, dann sagen die uns ja, Leute, ihr könnt ja gerne eure Soldaten schicken, aber bringt mal Wohnungen mit, weil bei uns ist die Warteliste die Wartezeit auf eine Wohnung so lang wie in der DDR auf den Trabi, nämlich 12 Jahre. Also es gibt hier zu wenig Wohnraum. Das ist zu teuer, den zu bauen. Hier gelten europäische Bauvorschriften, die hier nicht hinpassen. Danke Dänemark, danke Europäische Union. Und wenn ihr Soldaten schickt, dann müsst ihr tatsächlich für die auch die Wohnung mitbringen. Und am besten bringt ihr noch ein paar Wohnungen für uns mit.
Okay, also grundsätzlich wären Sie willkommen dort, die deutschen Soldaten. Vielen Dank. Peter ins Eis, danke dafür. Ja, Herr Lange, es war J.D. Vance, der gestern mit dabei war. Das einzig Erfolgreiche, hieß es dann später, aus dänischer und grönländischer Sicht war, dass sie da nicht runtergemacht wurden, so wie einst Zelensky vor gut einem Jahr da im Oval Office von Vance und Trump. Jetzt haben wir gehört, dass er in diesem Jahr nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen wird. J.D. Vance, im vergangenen Jahr war er dabei. Hat für großes Aufsehen gesorgt, für Aufregung, hat er Europa zerlegt, hat die AfD gestärkt. Hat er diesmal abgesagt oder haben Sie ihm abgesagt, um da nicht nochmal einen neuen Eklat?
Also zunächst mal noch zu dem Treffen in Washington. Ich muss sagen, ich fand das ganz sympathisch, der dänische Außenminister, der erstmal das Auto hat anhalten lassen nach dem Treffen, als er da rauskam, um eine Zigarette zu rauchen und die Nerven ein bisschen zu beruhigen.
Ja, Sie auch.
Das war offensichtlich ein Treffen der besonderen Art, wo man sich manchmal kneifen muss. Passiert das jetzt gerade wirklich? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das passiert uns ja mit der Trump-Administration öfter mal. Was die Münchner Sicherheitskonferenz angeht, war es schon früher häufig so, dass wenn in einem Jahr der Vizepräsident kam, dass im nächsten Jahr dann Verteidigungsminister, Außenminister oder andere kamen, bin mir sicher, es wird eine hochrangige US-Delegation geben bei der Münchner Sicherheitskonferenz.
Also Außenminister, Stichwort, das wäre ja vielleicht...
Und nicht jeder fand die Rede von J.T. Vance nur toll, ne?
Also, ja, deshalb. Ja.
Und sie hatte jetzt auch nicht so wahnsinnig viel mit Sicherheitspolitik zu tun, wenn man ehrlich ist.
Ja, genau. Es ging um Meinungsfreiheit, unterdrückte Meinungsfreiheit, die Brandmauer. AfD hat sich sofort schon zu Wort gemeldet und hat gesagt, die Absage zeigt nochmal die zunehmende Bedeutungslosigkeit Europas. Lassen wir das mal außen vor. So wäre Rubio zum Beispiel jemand, der kommen könnte, denn Hintergrund meiner Frage, angeblich soll ja auch der iranische Außenminister kommen und zugesagt haben, wäre eine Gelegenheit für diplomatische Gespräche am Rande.
Also ich bin da nicht der Richtige, um dazu was zu sagen.
Okay.
Und ich glaube, das ist am besten, Geduld zu haben.
Aber fänden Sie es gut?
Vieles wird ja bis zuletzt geklärt. Was ich gut fände, wäre, wenn die Plattform Münchner Sicherheitskonferenz, die ja eine der wichtigsten Plattformen auf der Welt ist,
wenn
die genutzt wird. Das kann man da auch vertraulich machen. Gibt ja nicht nur die Säle, sondern
kann man vertraulich auch hier bei uns machen.
Auch die Hinterzimmer, wenn da Akteure miteinander sprechen, die sonst nicht miteinander sprechen würden.
Das ist immer gut. Es gab Kritik sofort. Natürlich inakzeptabel, sagt Bijan Jirsarai, ehemaliger FDP-Generalsekretär, der in Teheran geboren ist. Vertreter des Mullah-Regimes dürfen keine Bühne bekommen. Rote Karte statt roter Teppich, sagt Volker Beck, Chef der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Würden Sie sagen, es ist immer gut, miteinander zu reden?
Also ich kann
man könnte diesen, auch Merz mit Putin sprechen.
Ich kann zu diesen Fragen, wer da zur Münchner Sicherheitskonferenz kommt oder nicht kommt, ich kann dazu rein gar nichts sagen.
Dann schauen wir mal auf die Entwicklung im Iran, wo wir beim Thema sind. Massenproteste, tausende Tote, Verhaftungen und die Drohungen von Donald Trump. Gestern Abend wurde der Luftraum über dem Iran gesperrt. Von der US-Basis in Katar stiegen Tankflugzeuge aus. In den USA wurden Langstreckenbomber in Alarmbereitschaft gesetzt. Man dachte wirklich, jetzt geht's los und dann passierte nichts. Was könnte dahinter stecken?
Na, meiner Meinung nach steckt dahinter, dass Trump keine wirklich guten Optionen hat. Also er hat ja bei seinem ersten Schlag gegen Iran und jetzt auch bei Venezuela Gefallen daran gefunden, kurze, harte, schnelle, erfolgreiche Operationen durchzuführen, hat aber jetzt das strategische Dilemma, dass er keinen Flugzeugträger hat in der Region vom Iran. Da war immer einer, der letzte, der da war bis September oder Oktober letzten Jahres, der ist jetzt gerade zur Wartung in die Werft gefahren, irgendwo nach Amerika.
Einer ist in der Karibik stationiert.
Ja, ja, und natürlich Venezuela. Für Venezuela hatte man, also ein Flugzeugträger, das ist ja immer so eine sogenannte Carrier Strike Group. Das ist also der Flugzeugträger mit weiteren Schiffen. Und wenn man so einen Flugzeugträger in der Region hat, dann hat man viele Optionen. Weil der bietet nicht nur Aufklärungsmöglichkeiten, sondern auch Möglichkeiten, um die gegnerische Luftverteidigung auszuschalten. Man braucht keine Überfluggenehmigung. Wenn man über andere Staaten drüber fliegen muss mit seinen Bombern, dann muss man Saudi-Arabien oder Katar oder andere, die nicht, da gibt es ja auch immer mal wieder schwierige Diskussionen, da muss man die nicht fragen, man macht das von seinem Flugzeugträger aus. Und diese flexiblen, schnellen, harten Möglichkeiten, die hat Trump gerade nicht, weil kein Flugzeugträger da ist. Jetzt kann man andere Dinge tun, man kann mit Tomahawk-Raketen schießen, man kann die Bomber aus der Diego Garcia Base, diese B-2-Bomber, diese großen beeindruckenden, die dann ganz lange dahin fliegen, in Bewegung setzen.
Die ja auch bei dem Luftschlag gegen die Atomanlagen
eingesetzt wurden. Aber all das ist nicht so flexibel und nicht so ein starker Schlag, als wenn man das vom Flugzeugträger aus machen würde. Und man muss befürchten, dass jetzt dem Regime das wie ein existenzieller Schlag vorkommt. Das heißt, es sind Gegenschläge zu befürchten gegen US-Truppen in der Region. Und auch dafür ist es ja gut, wenn man einen Flugzeugträger da hat, um den Iranern zu sagen, macht das nicht. Das Echo vertragt ihr nicht. Jetzt ist die USS Lincoln, die im südchinesischen Meer war, die ist jetzt in Bewegung gesetzt worden, aber so ein Flugzeugträger, 6500 Kilometer, der fährt so 20, 25 Knoten, nicht mal 30 km/h. Das dauert eine Weile. Also der wird ja erst, wenn überhaupt, dann wird diese Flugzeugträgergruppe erst in 5, 6 Tagen da in der Region eintreffen. Und bis dahin hat Trump begrenzte Optionen. Und generell ist fraglich, auch für Trump, wenn man da jetzt irgendwo zuschlägt, Kommandozentralen der Revolutionsgarden oder andere Dinge angreift, führt das dann eigentlich dazu, dass diejenigen, die da protestieren, gestärkt werden? Tritt das Regime dann ab? Also beim letzten Mal war es so, Israel und USA haben da führende Köpfe der Revolutionsgarden ausgeschaltet. Und nachgekommen sind Jüngere, die noch radikaler waren, die jetzt da die Demonstranten zusammenschießen lassen. Mhm. Also kann man überhaupt mit Luftschlägen da was erreichen, ist, glaube ich, auch eine legitime Frage.
Mhm. Offenbar schaltet Trump auch einen Gang runter. Vorhin kam die Meldung, die USA würden Sanktionen gegen iranische Verantwortliche verhängen. Ist nicht näher spezifiziert, wer das ist. Reicht das aus?
Ja, man muss sich die Frage stellen, haben wir denn die Möglichkeiten, etwas zu tun, das dazu führt, dass dieses Regime der Mullahs da endlich weg ist und dass die Menschen da die Möglichkeit haben, in Freiheit zu leben? Und das ist ehrlicherweise aber von außen schwierig, mit Luftangriffen oder mit Sanktionen oder mit anderen Dingen. Dennoch sind Sanktionen richtig. Also das ist ja nicht verständlich, warum die Staatsanwälte und Richter und Revolutionsgarden aus diesem System, die für den Tod dieser Menschen verantwortlich sind, noch in den USA ihr Geld ausgeben können oder irgendwo hinreisen können. Das betrifft aber auch uns. Also ich habe viele kräftige Tweets gelesen, aber die Revolutionsgarden sind immer noch nicht zur Terrororganisation in der EU erklärt worden. Also wir machen uns ja auch ein Stück weit lächerlich, wenn wir immer fordern, die anderen sollen was machen. Mhm. Und wir kriegen nicht mal das hin.
Ja. Vielleicht sollte man ganz anders vorgehen. Ich habe heute ein interessantes Video gefunden. Die neue japanische Ministerpräsident Takaichi hat nach einem Gipfeltreffen mit Südkoreas Präsident Myung gemeinsam Schlagzeug gespielt.
Das ja, gar nicht mehr schlecht, ne?
Sie ist Hobby-Heavy-Metal-Drummerin, passt zu ihrem Hardliner-Politikstil. Myung saß zum ersten Mal an den Trommeln und beide hatten sichtlich Spaß, wenn man jetzt bedenkt, dass Japan jahrzehntelang Besatzungsmacht war, brutal unterdrückerisch in Korea. Bis heute sind die Stimmungen eigentlich angespannt. Dann ist das vielleicht eine Lösungsmöglichkeit.
Ja, das ist schon cool. Und ich war ein paar Mal in Korea und das kann einem schon passieren, wenn man da so ein Treffen ist mit dem Verteidigungsministerium, ein Lunch, dass plötzlich die Leinwand aufgeht und da läuft ein K-Pop-Video. Also das ist schon authentisch. So ticken die da.
In diesem Sinne, unser Lösungsvorschlag für heute. Vertraulich, natürlich.